Die Philadelphia Kirche Gottes präsentiert das Leben und die Lehren von Jesus Christus mit Stephen Flurry. Wahrlich, ich sage euch, wenn du betest, geh in dein stilles Kämmerlein und schließe die Tür zu. Und wenn ich in meinem Gebetsraum bin, bin ich hinter zwei verschlossenen Türen und niemand kann hinein, und ich höre sie nicht, wenn sie an die äußere Tür klopfen. Ich bin allein, wo ich nicht gestört werde, und dort gibt es kein Telefon, das klingelt, mich unterbricht oder stört. Ich bin einfach nicht erreichbar. Ich habe einen schalldichten Raum, in den niemand kommen, anklopfen oder mich stören kann. Ich kann dort hineingehen, allein mit Gott sein und wissen, dass ich allein mit ihm bin und nicht gestört werde. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir vergelten. O, die Gebetserhörungen, die aus Gebeten kamen, die in diesem kleinen Raum gesprochen wurden. Und hunderte Menschen haben davon profitiert. Und Wunder sind geschehen, weil Gott tatsächlich hört.
Diese Aussage stammt von einem Mann, der das Gebet zu Gott zu seiner obersten Priorität im Leben machte. Hallo zusammen und willkommen zurück bei Das Leben und die Lehren Jesu Christi. In dieser Sendung untersuchen wir sorgfältig die einzige verlässliche Informationsquelle, die es über das Leben und die Lehren unseres Erlösers Jesus Christus gibt. Heute sprechen wir darüber, das Gebet zu Gott zu ihrer obersten Priorität zu machen und ihr Leben auf das Gebet auszurichten. Dies knüpft an die letzte Sendung an, die wir in dieser Reihe aufgenommen haben. Und es gibt viel zu diesem Thema zu sagen. Denn Jesus Christus war seinerseits ein Mann des Gebets. Der Ausschnitt, den Sie gerade gehört haben, stammte von Herbert W. Armstrong, dem Pädagogen des späten 20. Jahrhunderts, der Ihnen in diesem Clip erklärte, wie wichtig sein Gebetsleben wirklich war. Er schloss zwei Türen ab. Keine Geräte. Ich meine, das war ein Zitat aus den 1960er Jahren. Er hatte also keine Handys. Er hatte nicht all diese Bildschirme. Aber selbst das Wählscheibentelefon, keine Telefone in seinem Gebetsraum, weil er seinen Fokus auf diese wichtigste Aktivität im Leben beibehalten wollte. Dies stammt aus einem Artikel, den mein Vater 1998 schrieb. Er sagte, unser Hauptaugenmerk im Leben muss darauf liegen, wie wir im Gebet zu Gott sprechen. Das ist unsere oberste Priorität. Das ist unsere oberste Priorität. Und wie ich in der letzten Sendung sagte, Jesus Christus hat uns gelehrt, wie wir das tun. Die Jünger kamen zu ihm und sagten, Herr, lehre uns beten. Und das tat er. Und wir haben das und noch mehr in diesem Buch, wie man betet. Ich habe es letztes Mal angekündigt. Es ist so ein wichtiges Buch, denn wenn man sein Leben um diese wichtigste Aktivität aufbauen will, braucht man das nötige Wissen. Und so sprachen wir letztes Mal darüber, Gott, Christus, um Rat zu bitten. Lehre uns beten. Wir nehmen diesmal noch diese Broschüre dazu. Existiert Gott? Falls Sie zum Anfang zurückkehren und das zuerst feststellen müssen. Ich meine, sobald Sie feststellen, dass er existiert, müssen Sie weitermachen und Kontakt zum großen Schöpfergott aufnehmen, dem Macher von allem, was ist, demjenigen, der uns ins Dasein gerufen hat. Ein weiteres Zitat meines Vaters aus dem Jahr 2021: Unser ganzes Leben sollte sich um diese Gebete drehen. Es sollte unsere oberste Priorität sein. Bauen Sie Ihr Leben auf das Gebet auf. Betrachten wir Matthäus 6, auf das im Vorspann in diesem Clip von Herbert Armstrong angespielt wurde. Und das überschneidet sich ein wenig mit dem, was wir am Ende der letzten Sendung behandelt haben. Aber in Matthäus 6, 5 bis 6 heißt es, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Wenn ihr betet, nicht falls, sondern wenn. Und dann sagt Christus, macht es nicht wie die Heuchler, macht kein großes öffentliches Spektakel daraus. Gehen Sie in Ihr Gebetszimmer, genau wie Herbert Armstrong es dort beschrieben hat. Schließen Sie die Tür ab, wenn Sie müssen. Lassen Sie sich nicht ablenken, bleiben Sie konzentriert. In Vers 7 heißt es, Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Seid ihnen daher nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, bevor ihr ihn bittet. Gott weiß, was wir brauchen, und ihr könnt weiter in diesem Gebetsleitfaden studieren. So vieles davon wird in diesem Buch ausführlich besprochen. Ich möchte Sie also ermutigen, dieses Buch zu holen und ein Gebetsleben aufzubauen, das Früchte trägt und Ergebnisse liefert. Doch um kurz in der Gliederung voranzuspringen, wollte ich nur diese wenigen Verse lesen und auf die Gliederung hinweisen, um Ihnen einen wichtigen Kontext für den Blickwinkel zu geben, den ich heute einnehmen möchte, den Kontext dessen, was hier im selben Kapitel etwas weiter unten steht. Vers 22, da heißt es: Das Licht des Leibes ist das Auge. Wenn also dein Auge lauter ist, wird dein ganzer Leib Licht sein. Es geht hier um das geistige Auge. Das Herz, wissen Sie, ihr Verstand. Vers 23 sagt: Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Der Punkt hier ist, dass Sie Ihre Beziehung zu Gott priorisieren müssen. Du musst deinem Gebetsleben fokussierte Aufmerksamkeit schenken. Wir brauchen Anleitung. Wir müssen lernen, wie man es macht. Aber nachdem du diese Anleitung erhalten hast, welchen Stellenwert wirst du ihr beimessen? Letztes Mal haben wir Markus 1 durchgenommen, wo steht, dass Jesus lange vor Tagesanbruch aufstand, weil es ihm so wichtig war. Selbst nach einer anstrengenden, ja, sicherlich anstrengenden Nacht zuvor, und er ist dort in großer Gesellschaft, übernachtet im Haus eines anderen, steht lange vor Tagesanbruch auf und geht ganz allein auf einen Berg, einen Ort ohne Ablenkung, damit er zu Gott beten kann. Unten in Vers 31 im selben Kapitel heißt es: Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Oder was werden wir trinken? Oder womit werden wir uns kleiden? Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Sucht Gott zuerst. Stellt Gott an die erste Stelle. Und man könnte sagen, der erste Ort, an dem man das tut, ist das Morgengebet. Genau das tat Jesus in Markus 1, lange vor Tagesanbruch, früh am Morgen. Welchen Stellenwert hat Ihre Beziehung zu Gott, Ihr Kontakt zu Gott? Es ist die wichtigste Beziehung, die es gibt. Noch einmal, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Die Bedeutung von Suchen ist hier, nach etwas zu streben, hinterherzugehen, Eifer und Fleiß zu zeigen, wenn man Gott sucht. In einem Artikel, den Herr Armstrong 1963 schrieb, heißt es: Gott ist wirklicher als Sie oder ich oder irgendetwas um uns herum. Mit anderen Worten, Gott existiert. Er ist real. Sie können es beweisen. Sie können es sogar in einer kleinen Broschüre wie dieser beweisen. Hier steht: Warum scheint er dann so fern, bis es wirkt, als sei er in der Ferne verblasst? Gott erscheint nur denjenigen unwirklich und fern, die keinen engen persönlichen Kontakt aufgebaut haben und diesen nicht aktiv pflegen. Es ist keine Frage der Entfernung oder Sichtbarkeit. Es ist eine Frage des Kontakts. Sie müssen Kontakt zu Gott aufnehmen. Und das tun Sie durch Gebet, Bibelstudium und gelegentliches Fasten. Es gibt noch weitere geistliche Werkzeuge. Wir konzentrieren uns jetzt auf das Gebet. Beachten Sie dies in Lukas 18, Vers 1. Dort steht: Er sagte Ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass Sie allezeit beten und nicht nachlassen sollten. Gewöhnen Sie sich einfach an, immer zu beten. Paulus sagte: Betet ohne Unterlass. Hören Sie niemals mit dieser Tätigkeit auf. Lassen Sie keinen Tag ohne vergehen. In diesem Buch, Wie man betet, schreiben wir: Das Gebet soll Ihnen eine persönliche, direkte Verbindung zum Schöpfer des Universums geben. Sie können Bitten an den allmächtigen Gott richten und ihn dazu bewegen, einen Teil seiner unbegrenzten Kraft einzusetzen, um sie zu erfüllen. Sei es für Frieden, Wohlstand, Schutz, Weisheit, Heilung oder eine Vielzahl anderer Segnungen für dich, deine Familie, Freunde, Feinde, dein Land oder die Welt. Das Gebet ist da. Es soll uns eine persönliche, direkte Verbindung geben. Zu Gott. Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine direkte Leitung zu einem wichtigen Amtsträger, vielleicht dem Präsidenten der Vereinigten Staaten oder einem hochrangigen Delegierten irgendwo. Würden Sie sie nutzen? Würden Sie sie täglich nutzen? Achten Sie wieder auf Jesus. Weitere Anweisungen zum Gebet kommen von Christus. Vers 2 sagt, er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in der Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte eine Zeit lang nicht, doch danach sagte er bei sich selbst, obwohl ich Gott nicht fürchte und den Menschen nicht achte, werde ich dieser Witwe, weil sie mir Mühe macht, zu ihrem Recht verhelfen, damit sie mich nicht durch ihr ständiges Kommen ermüdet. Christus sagt hier, dass selbst ein ungerechter Richter zuhört und handelt. Wenn jemand beharrlich ist, wenn jemand einfach damit weitermacht, es zur obersten Priorität macht und niemals vom Kurs abweicht oder von dieser festen Gewohnheit ablässt. Vers 6, da heißt es, und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Wird Gott nicht auch seine Auserwählten rächen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, obwohl er sie lange warten lässt? Die Auserwählten, sehen Sie, sie rufen Tag und Nacht zu ihm. Sie beten wie König David mehrmals am Tag. Sie bauen ihr Leben um das Gebet auf, ihren Kontakt zu Gott. Vers 8 sagt, ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht verschaffen. Doch wird der Menschensohn, wenn er kommt, den Glauben finden auf Erden? Für die meisten Menschen gibt es keinen Kontakt zu Gott und deshalb scheint Gott nicht real zu sein. Gott scheint fern. Er wirkt im geistlichen Sinne nicht sichtbar. Das liegt daran, dass sie den Kontakt verloren haben, wie Herr Armstrong in dem Zitat sagte, das ich ihnen eben gab. Betet alle Zeit. Das steht im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 18. Ich erwähnte, betet ohne Unterlass. Das steht im 1. Thessalonicherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Bibelunterricht zu diesem überaus wichtigen Thema. Paulus sagte in Kolosser 4, Vers 2, seid beharrlich im Gebet. Jesus sagte in Lukas 21, betet alle Zeit. Was ist also Gottes Meinung zu diesem Thema? Nun, es ist eigentlich nicht einmal eine Meinung, es ist ein Gebot. Wenn du betest, wenn du es tust. Wir haben diesen Clip zu Beginn von Herbert Armstrong abgespielt. Er war ein Mann des Gebets. Er war ein Mann Gottes, der Gott an die erste Stelle setzte, und das sah man an seinem Gebetsleben. Wir haben ein Programm in Eugene, Oregon aufgenommen, wo der Beginn der Philadelphia-Ära von Gottes Kirche angesiedelt war. Ich meine, es begann dort im Jahr 1933. Es begann dort mit Herbert Armstrong. Und wie Sie in diesem Clip hören werden, wir spielen ein paar Minuten davon. Das wird wahrscheinlich später einmal eine Schlüssel-Davids-Sendung sein. Aber wie Sie in diesem Clip sehen werden, entdeckte Herr Armstrong diesen Felsen auf einem Berg, könnte man sagen. Es war kein riesiger Berg, aber es war ein abgelegener Ort und er hielt zu jener Zeit Bibelkampagnen und Gottesdienste ab. Und Sie werden in diesem Beitrag, den wir als zukünftiges Programm zeigen werden, sehen, wie wichtig die täglichen Gebete an dem waren, was er diesen Gebetsfelsen nannte. Sie werden sehen, wie wichtig es für ihn in seinem täglichen Leben war. Dies ist Clip 2. Aber zurück zum Anfang der Philadelphia-Ära und dem Beginn der Worldwide Church of God. Davor hatte Herr Armstrong Kontakt zu einigen Mitgliedern der Sardes-Ära von Gottes Kirche, was die fünfte Ära war. Und das ging zu Ende. Und Gott war im Begriff, seiner Kirche durch Herrn Armstrong Leben einzuhauchen. Er hatte einige Bibelkampagnen mit einigen dieser Sardes-Prediger durchgeführt und er stellte sehr schnell fest, dass diese Kampagnen einfach keine Früchte trugen. Und als er dann im Herbst 1933 alle Verbindungen zur Oregon-Konferenz kappte, machte er sich praktisch selbstständig und hielt seine eigenen öffentlichen Bibelkampagnen ab. Schließlich gründete er Kirchengemeinden und von diesem Zeitpunkt an begann alles zu wachsen. Das berichtet er in seiner Autobiografie. Es heißt, aber wenn auch klein, begann es mit einem Ausbruch an Energie und Inspiration. Zuerst, heißt es, begann es mit intensivem und ernsthaftem Gebet im Stillen. Hinter dem Farmhaus der Fischers war ein ziemlich großer Hügel. Er sagt, als ich zum Training über diesen Hügel lief, entdeckte ich einen Stein, der etwa 14 Zoll hoch war. Es war an einem abgelegenen Ort. Mir kam in den Sinn, wie Jesus die Menge weggeschickt hatte und auf einen Berg gestiegen war, um allein mit Gott zu beten. Ich sank vor dem Felsen auf die Knie, der genau die richtige Höhe zum Knien hatte, und begann inständig für den Erfolg der Versammlungen zu beten, der Bibelkampagnenversammlungen. Er sagte, es wurde während meines Aufenthalts bei den Fischers zu einer Art täglicher Pilgerreise zu diesem Ort, der zu meinem Gebetsfelsen wurde. Er sagt, ich bin sicher, dass ich an diesem Gebetsfelsen viel Energie, geistliche Kraft und Inspiration getankt habe. Hinter mir sehen Sie also einen Hügel, und direkt hinter diesem Hügel liegt das Haus der Fischers oder die Farm der Fischers, in der er wohnte. Im Jahr 1931 wurde Margaret Fisher, die Ehefrau von Herrn Fisher, das erste Mitglied der weltweiten Kirche Gottes. Sie unterstützten Herrn Armstrong und seine Arbeit also von Anfang an. Er wohnte auf der Fischerfarm und lief dann im Grunde über diesen Hügel hinter mir. Und genau direkt auf der anderen Seite der Baumreihe, die Sie auf dem Hügel sehen, befand sich dieser Gebetsfelsen. Und es wurde, wie er sagte, zu einer Art täglicher Pilgerreise. Er tat es jeden Tag und er trank vom Geist Gottes. Er empfing viel Energie und Kraft in diesen Gebetsstunden. Nur so nebenbei, wir hatten im Jahr 2002 unsere eigene Pilgerreise, als wir diesen Felsen sicherten. Wir erhielten die Rechte vom Eigentümer und fragten, ob wir den Felsen in unsere Zentrale nach Edmond, Oklahoma bringen dürften. Und das ist der Gebetsfelsen, der sich im Armstrong Auditorium befindet. Er ist dort nun schon seit über 20 Jahren. Da gibt es eine erstaunliche Geschichte, auf die wir stolz sind. Wir haben die Autobiografie untersucht. Wir haben den Stein gesichert, nachdem wir im Grunde die Landschaft hier durchsucht haben, um alle Einzelheiten darüber herauszufinden, wo er war und als wir ihn fanden. Das ist sehr wichtig. Es war uns wichtig. Wahrscheinlich nicht vielen anderen Leuten, aber für uns war es dieser Gebetsfelsen. Und an diesem Gebetsfelsen fing alles an. Schon vor der Kampagne, schon vor den Gemeinden im Verbute-Schulhaus oder dem Jean-Schulhaus, das nur wenige Meilen vor mir liegt. Vor all dem gab es einen Mann, Herbert Armstrong, der im Geist und in der Kraft des Elia kam und jeden Tag zu diesem Gebetsfelsen ging, um die geistliche Energie in sich aufzunehmen, wie er es in dem Zitat erklärte, das ich Ihnen gerade gab. Und so hat Gott dieses weltweite Werk aufgebaut. Am Ende von Herrn Armstrongs Dienst, ich meine, da gab es überall Früchte. Es gab Früchte auf der ganzen Welt, die genau an diesem Ort begannen, die auf der Fischerfarm begannen, die mit dieser täglichen Pilgerreise begannen. Hier steht in »Der neue Thron Davids«, dem Buch meines Vaters, »Der Gebetsfelsen ist ein wunderbares Symbol für einen Mann, der vor dem Vater auf die Knie geht, dann aufsteht und Gott, sein Gesetz und seine Regierung verteidigt. Es heißt, Herr, Armstrong war ein großer geistlicher Verteidiger.« Ich meine, wenn Sie daran interessiert sind, das Gesetz zu verteidigen, Gottes Regierung zu unterstützen, Gottes Werk zu unterstützen, so tun Sie es. Sie müssen Ihre tägliche Pilgerreise haben. Sie müssen Gott nachstreben. Sie müssen an Ihrer wichtigsten Beziehung arbeiten. Und das wäre die Beziehung zu Gott. Mein Vater schreibt, was für ein Vorbild Herr Armstrong doch war. Da sprach er zu einer kleinen Gruppe von Menschen und hatte noch keinerlei Einfluss auf die Welt. Es heißt, welchen Unterschied machte es, ob er zu diesem Gebetsfelsen ging? Auf den ersten Blick könnte man sagen, gar keinen. Es hatte nur direkte Auswirkungen auf diese wenigen Menschen, aber Gott hat Herrn Armstrong gebraucht und wird ihn gebrauchen, um der ganzen Welt das Gesetz und die Regierung Gottes zu lehren. Herr Armstrong machte von diesem kleinen Anfang aus einen weltweiten Eindruck, und genau das wollen wir auch. Auch wenn wir klein anfangen müssen, wollen wir etwas bewirken. Wir wollen unsere Spuren hinterlassen und das tun wir mit Gott. Nicht mit Menschen, indem wir uns an Gott und sein Werk binden. Das ist es, was in seinen Augen am wichtigsten ist. Eine tägliche Pilgerreise jeden Tag. Und auch ein kleiner Anfang, aber er wuchs zu weltweitem Einfluss im Laufe seiner über 50 Jahre im Dienst Gottes bei diesem Werk. 10 Jahre nach diesem kleinen Anfang war er hart. Er war zu diesem Zeitpunkt bereits im Radio Herbert Armstrong und er arbeitete hart daran, diesen Sender in Denver dazu zu bewegen, das Programm World Tomorrow zu übernehmen. Er rief den Senderchef an und wollte ein Treffen vereinbaren, doch der sagte, »Tut mir leid, wir haben keinen Platz für religiöse Programme.« Herr Armstrong wehrte sich ein wenig und sagte, Nun geben Sie mir wenigstens ein Treffen. Und so tat er dies, der Senderchef, aber er sagte, es gibt keine Chance, dass Sie auf unserem Sender sein können. Das berichtet er in seiner Autobiografie. Herr Armstrong sagt, ich musste in mein Hotelzimmer zurückkehren, um Transkriptionsplatten zu holen und sagte ihm, dass ich in 10 Minuten zurück sein würde. Ich ging schnell, rannte fast zum Hotel. Unterwegs wurde mir verspätet klar, warum ich auf so viel Ablehnung gestoßen war. Ich hatte es versäumt, diesen Anruf bei KVOD mit dem einen abzustimmen, für den ich arbeitete. Es war längst zur Gewohnheit geworden, vor jedem wichtigen Anruf oder jeder Konferenz zu beten, Gott um Führung und Weisheit zu bitten und darum, mir in den Augen des Mannes, mit dem ich zu tun hatte, Gunst zu schenken. Und er spricht über den Missionsbefehl, den Gott ihm gegeben hatte und wie sich die Türen für die Arbeit einfach öffneten. Doch er sagt, in diesem speziellen Fall geschah dies 1942 oder 43. Er sagt, diesmal war ich in meinem Eifer Gott zuvorgekommen. Ich war auf eigene Faust losgezogen, ohne um Führung oder Beistand zu bitten. Also hielt er inne, um zu beten. Kurz darauf lief er fast zum Sender, betete unterwegs, rückte Gott wieder in den Mittelpunkt und es klappte. Die Tür öffnete sich und er war bei einem anderen Radiosender. Das ist Jahre, nachdem er diese Tage für diese Kampagnen am Gebetsfelsen begann. Aber der Gebetsfelsen blieb bei ihm. Diese Mentalität, diese Denkweise, er arbeitete für Gott und suchte daher Rat, Führung und Wegweisung bei Gott. Beachten Sie Lukas 11. Lassen Sie uns zurückkehren zu Jesus Christus und der Anweisung, die er uns in den Evangelien bezüglich des Gebets gibt. Lukas 11, Vers 1 ist die Stelle, an der die Jünger auf Jesus zukommen und sagen, lehre uns, zeig uns, wie man betet, wie man es so macht, wie du es tust. Wir wollen deinem Beispiel folgen. Und so sagte Christus in Vers 2, er sprach zu ihnen, wenn, wiederum wenn, nicht falls. Wenn ihr betet, so sprecht, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Sie beginnen ihre Gebete, indem sie den Vater der Gottesfamilie ansprechen. Er leitet die Operation. Wir arbeiten für ihn. Wir suchen zuerst ihn und sein Reich. Wir machen das zu unserer obersten Priorität. Wir bauen unser Leben um Gott herum auf. Vers 3 sagt, gib uns täglich unser tägliches Brot. Das zeigt auch, dass man täglich betet, denn man braucht täglich Brot. Wir brauchen jeden Tag geistliche Nahrung und Gott wird sie geben. Vers 4 sagt, und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird. Und führe uns nicht in Versuchung oder eine schwere Prüfung oder Erprobung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das bedeutet nicht, dass wir niemals Prüfungen haben werden. Jesus sagte, dies ist der schmale und enge Weg. Aber Gott wird uns in jedem Fall befreien. Er wird uns aus dieser schwierigen Prüfung oder Erprobung heraushelfen. Wenn Sie sich Johannes 17 in Ihrer eigenen Zeit ansehen, das ist das wahre Gebet des Herrn. Dies ist das Gebet, das Jesus in der letzten Nacht seines Lebens auf Erden sprach, das Gebet des Herrn. Es gibt das Vaterunser, das man im traditionellen Christentum sieht, das eigentlich nur eitles Wiederholen ist. Aber studieren Sie Johannes 17. Das wird übrigens in diesem Buch erklärt, wie man betet. Und Sie sehen, wie selbstlos Jesus in der Nacht war, bevor er gekreuzigt werden sollte. Er schüttete einfach sein Herz in seinen Gebeten aus. In diesem ganzen Kapitel, Johannes 17, stellt Christus 2 Bitten. Es ist leicht, im Gebet egoistisch zu sein und nur für sich selbst zu bitten. Aber er sagte, verherrliche deinen Sohn, damit ich dich verherrlichen kann. Das steht am Anfang des Gebets. Und dann heißt es in Vers 5, und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Wir haben keine Zeit, den Rest durchzugehen. Wie gesagt, ich überlasse Ihnen unsere Literatur für Ihr weiteres Studium, denn wir brauchen wirklich Anleitung. Wir brauchen Unterweisung von Christus und wir müssen dem Gebet als der wichtigsten täglichen Aktivität Priorität einräumen. Bauen Sie Ihr Leben auf Gott auf. Bauen Sie Ihr Leben auf das Gebet, so wie Jesus Christus es tat. Richten Sie Ihr Leben auf das Gebet aus, so wie es Gottes Diener Herbert W. Armstrong tat, dann werden Ihre Gebete definitiv Ergebnisse bringen. Das ist alles, wofür wir in der heutigen Sendung Zeit haben. Wir danken Ihnen, dass Sie dabei waren und hoffen, Sie beim nächsten Mal wiederzusehen.
Während seines Wirkens lehrte Jesus Christus seine Jünger, wie man betet. Durch Worte und durch sein Beispiel lehrte er sie die Grundlagen, um eine Verbindung zu Gott aufzubauen. Das Gebet soll Ihnen eine persönliche, direkte Verbindung zum Schöpfer des Universums ermöglichen. Sie können Bitten an den allmächtigen Gott richten und er kann einen Teil seiner unbegrenzten Kraft einsetzen, um sie zu erfüllen. Viele Menschen stellen jedoch fest, dass ihre Erfahrung diesem Versprechen nicht gerecht wird. Werden Ihre Gebete erhört? Falls nicht, warum nicht? Hört Gott Ihre Gebete? Unsere kostenlose Broschüre, Wie man betet, bietet praktische Anleitungen, um die wichtigste Beziehung Ihres Lebens aufzubauen. Studieren Sie dieses Buch, um zu verstehen, wie Sie effektiver beten und Antworten auf Ihre Gebete erhalten können. Unsere Gebete an unseren himmlischen Vater sollten unser wichtigster Lebensinhalt sein, unsere wichtigste tägliche Priorität. Verstehen Sie, wie Sie durch die transformative Kraft des Gebets eine persönliche Beziehung zu Gott aufbauen können. Es kann nur zwei Grundlagen für Ihr Leben geben. Entweder Gott existiert oder er tut es nicht. Sie können wissenschaftlich beweisen, ohne die Hilfe der Bibel, ob Gott real ist. Sie können beweisen, ob Gott die geistige Kraft besitzt, eine epische Zukunft für das Universum und für Sie zu planen. Lesen Sie unsere kostenlose Broschüre »Existiert Gott?«, um die absolute Antwort auf die wichtigste Frage des Lebens zu erhalten. Unsere gesamte Literatur ist für Sie kostenlos und unverbindlich erhältlich. Um die kostenlose Literatur aus dem heutigen Programm anzufordern, besuchen Sie tetrumpet.com.